SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Udo Dahmen ist da. Guten Morgen.
Ja, einen schönen guten Morgen, Jens.
Studierter Musiker bist du, Professor Udo Dahmen, Profi-Schlagzeuger, über Jahrzehnte Leiter der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim, immer noch Vizepräsident des Deutschen Musikrates. Mehr habe ich erstmal nicht, mehr können wir vielleicht noch dazu packen in den 2 Stunden. Jetzt möchte ich gerne wissen von dir, gab es heute für dich schon ein Stück Musik auf die Ohren, mit dem du wach geworden bist, das dich beim Frühstück begleitet hat?
Um ganz ehrlich zu sein, nein. Ich höre vormittags keine Musik. Und meistens Musik auch sehr professionell. Das Interessante ist immer, aber in mir drin läuft immer Musik. Das ist also, da schaltet sich was an. Das kennt aber, glaube ich, jeder auf die eine oder andere Weise. Und das sind bei mir ganz unterschiedliche Sachen. Und heute war es tatsächlich ein Beatles-Song.
Nämlich?
Einer meiner Lieblingssongs, Tomorrow Never Knows.
Allein das ganze berufliche Leben stand und steht auch immer noch im Zeichen der Musik. Was wäre es eigentlich sonst bei dir wohl geworden?
Es hätte nichts anderes werden können. Also Musik
kein Plan
war
B.
Nein, nein. Also okay, ich hatte kurz mal so mit 16, 17 den Plan, BWL zu studieren. Aber das hat sich dann ganz schnell erledigt, weil mit meiner ersten professionellen Band, Rufus Zufall hieß die, eine Krautrock-Band, Ende der 60er Jahre, wir ein Album gemacht haben und ein zweites und extrem erfolgreich waren. Und das war für mich einfach so auch der Switch, wo für mich klar war, das kann nur Musik werden.
Und wie ging es dann weiter? Also du hast ja ganz verschiedene Dinge gemacht.
Ja, ich habe dann, weil ich mich fundieren wollte, angefangen Musik zu studieren in der Zeit. Zuerst in meiner Heimatstadt in Aachen, später dann in Köln. Und habe mich auch musikalisch verbreitert, weil damals konnte man nur Klassik studieren. Das heißt, ich wurde auf eine Orchesterlaufbahn als Schlagzeuger vorbereitet und habe dann relativ schnell auch im Orchester spielen können.
Das heißt eher Pauke als
Aushilfe. Ja, das war nicht bei mir nicht die Pauke, sondern die Schlagzeugerseite. Also kleine Trommel, ja. Mallets, okay. Becken und ja, so weiter. Und das habe ich dann sehr lange machen können, nämlich über 4 Jahre, neben allen anderen Dingen, die ich getan habe, nämlich in Bands zu spielen, und zwar von Jazz bis Popmusik, eigentlich unterschiedlich. Und dann aber auch meinem damaligen Schlagzeuglehrer zu sagen, nee, ich werde nicht die Orchesterlaufbahn gehen, sondern ich bleibe, was mir am Herzen liegt, Pop-Schlagzeuger oder Jazz-Schlagzeuger und alles dazwischen. Habe sehr lange als Studioschlagzeuger gearbeitet.
Die Faszination von Musik, was ist das bei dir? Was macht's aus?
Ja, da muss ich schon ganz an den Anfang gehen. Also ich habe sehr spät angefangen, Schlagzeug zu spielen. Ich war schon fast 16 Jahre alt. Aber für mich waren es die Bands, die ich gehört habe und diese Zusammenhänge selbst mit anderen Jungs damals vor allen Dingen Musik gemeinsam zu machen und etwas gemeinsam zu entwickeln. Also Nachspielen war bei mir nur relativ kurz ein Thema. Sehr schnell haben wir angefangen, selbst zu komponieren mit jener Band Rufus Zufall damals und haben unser eigenes Programm entwickelt. Und das war für mich dieses gemeinsame etwas zu schaffen und Musik, lapidar gesagt, war mein Leben. Sowohl das Komponieren und Produzieren als auch das Miteinander tun und auf der Bühne sein und in so einen Dialog mit Publikum zu treten und darüber hinaus dann auch eine Musik zu machen, die mir sehr am Herzen liegt. Das alles zusammen hat es ausgemacht.
Du sitzt mir gegenüber, hast einen hellen Hoodie an, dick und fett auf der Brust steht The Beatles. Ist das die Lieblingsband oder eine Lieblingsband?
Es ist eine Lieblingsband, aber eine der sehr, sehr wichtigen, kann man sagen. Und für mich aber eine Haltung. Und bei den Beatles ist nach meiner Meinung die Haltung ein ganz entscheidender Faktor. Eine Band, die eigentlich als Teenie-Band gestartet ist, mehr oder weniger mit dem Hintergrund von Rock and Blues der 50er Jahre und Skiffle hin zu einer Band, die sich traut, experimentelle Dinge zu tun. Im ersten Schritt die Texte weg von Liebe und Zweisamkeit hin zu inhaltsschweren Dingen zu entwickeln und darüber hinaus dann mit den drei Alben Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper's, genauso mit Abbey Road danach und so weiter, Dinge zu entwickeln, zu experimentieren, auch im Studio sich auf die unterschiedlichsten Dinge einzulassen. Das ist für mich Vorbild und Idee zugleich, wie Popmusik gestaltet sein kann.
Stones oder Beatles, hat sich die Frage je gestellt?
Natürlich, aber so mit 13 oder 14. Meine Schwester, 2 Jahre jünger als ich, war absoluter Beatles-Fan und die Stones waren damals einfach cooler. Man muss sagen, bei beiden Bands war der Hintergrund Rock und Blues der 50er Jahre. Beide Bands waren eigentlich im ersten Schritt Coverbands, weil sie haben die Titel nachgespielt, die dann so wichtig wurden. Aber gleichzeitig waren natürlich auch bewusst so aufgebaut, damals auch marketingmäßig so aufgebaut, die Stones die Bösen und die Beatles die Lieben. Aber das hat bei mir nicht lange vorgehalten. So mit 14, glaube ich, war der zweite Beatles-Film Help, den habe ich gesehen und auch das Album gehört damals und habe gesagt, das ist doch, hat doch ganz wunderbaren Tiefgang und die Titel haben mich berührt erstmal und zum zweiten fand ich auch Produktion und Arrangements und so weiter wirklich spannend und interessant.
Ich gucke kurz auf unseren Musikplan und wir haben als nächstes schon einen Wunschsong von dir, Sting, The Secret Marriage. Warum der?
Ja, der hat mit meinem persönlichen Leben zu tun. Ich hatte ja die Gelegenheit, gemeinsam mit Eberhard Schöner, Münchner Dirigent, mit Sting, Gianna Nannini und Jack Bruce zu spielen in Hamburg. Ich werde das nie vergessen. 1. Mai 1987, Schauspielhaus mit großem Orchester und Band. Ich war der Schlagzeuger in der Band und Sting. Es war ein Programm, eine Mischung aus Mahagoni, Bert Brecht, Kurt Weill und Drei-Groschen-Oper. Und Sting hat aber in diesem Programm auch diesen Song gespielt, aber damals noch My Little Radio, was eine Kurt Weill-Produktion war, diese Hollywood-Songs, die Kurt Weill geschrieben hat, und hat dann diese Nummer wohl benutzen dürfen mit einem neuen Text, nämlich The Secret Marriage. Und damals hat er es noch als My Little Radio live gespielt.
Musik soll jung halten. Denn dabei wird eine Menge Musik machen, muss ich dazu sagen. Da wird eine Menge des Glückshormons Dopamin ausgeschüttet. Dadurch soll das Gehirn frisch bleiben. SWR1 Leute geht weiter mit Udo Jam. Damen, das heißt ja, du musst ja im Kopf unwahrscheinlich frisch sein.
Ich kann es nicht beurteilen, das musst du andere Leute fragen. Also ich bin 73 und habe mein ganzes Leben immer Musik gemacht, auch während der Zeit meiner Direktorenlaufbahn in der Popakademie. Habe auch unterrichtet, Schlagzeug unterrichtet in der Zeit. Und natürlich, ich kann ja keinen AB-Vergleich stellen. Mir geht's super und ich bin total so lebendig wie eh und je, vielleicht sogar lebendiger im Moment.
Du hast eben schon gesagt, ganz am Anfang, Musik am Vormittag eher nicht oder eher selten. Wann hörst du denn Musik, wenn du, also von der Gefühls-, von der Stimmungslage, wenn du gut drauf bist, wenn du traurig bist, wenn du verärgert bist oder in jeder Stimmung?
In jeder Stimmung. Ich muss aber dazu sagen, ich höre ganz viel professionell Musik. Ich habe ja selber Acclaimed Pop hier bei SWR Kultur. Ja. Das sind auch 430 Sendungen mittlerweile. Sehr, also höre ich sehr, sehr viel. Auch um immer wieder neue Dinge aufzunehmen. Und gleichzeitig höre ich aber auch ganz unterschiedliche Musiken. Ich bin überhaupt da nicht in eine Richtung belastet. Ich höre sehr viel klassische Musik, ich höre Jazz, ich höre aber natürlich mein Hauptfeld Popmusik im weiteren Sinne in jede Richtung und habe auch in jedem Jahrzehnt meine Lieblinge, also die ich dann besonders gut finde bis in die Jetztzeit.
Aber die Musik macht natürlich schon was mit einem, ne? Also rein vom Körper her, der Herzschlag kann sich ändern, Atemrhythmus kann sich ändern. Welche Kraft hat Musik für dich? Was macht es bei dir? Was löst es aus oder was kann es auslösen?
Eigentlich alles. Also Musik ist für mich vor allen Dingen ein Stimmungsheber, also ein Aufheller. Ja? Ich bin nicht jemand, der dunkle Musik hört, damit ich noch schlechter drauf komme. Sondern ganz im Gegenteil. Also ich höre, um wirklich gut bei guter Laune zu sein, ist brasilianische Musik und einer der Lebenselixiere, kann ich sagen.
Kannst du tanzen?
Bitte?
Kannst du tanzen?
So ein bisschen Salsa tanzen, ja.
Okay.
Und ich bin früher, ich war sehr viel auf Tour in bestimmten Jahren, bin ich fast jeden Abend nach dem Gig, wenn es ging, noch irgendwo hingegangen in eine Disco oder einen Club, um noch mal eine Stunde zu tanzen, einfach um Körpergefühl zu haben. Und das gehört für mich ganz eng zusammen. Schlagzeug ist nun auch ein Instrument, was nah dran ist, mhm, an Beweglichkeit, an Bewegung. Und ich habe auch immer viel mit Perkussionisten spielen dürfen, also Menschen, die aus dem Latino-Zusammenhang kommen oder aus dem brasilianischen Zusammenhang. Das hat mich immer besonders gefreut und hat am meisten Spaß gemacht.
Ich finde es ja auch faszinierend, dass Musik ja eine heilende Wirkung bei Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, Depressionen haben kann. Hast du das schon mal irgendwo erlebt, was das mit den Menschen macht?
Auf alle Fälle. Also aus der Meta-Betrachtung der Deutsche Musikrat, ich bin ja Vizepräsident, hat dazu auch bereits gearbeitet und in Konferenzen abgehalten. Wir werden jetzt wieder am Wochenende eine Konferenz haben zu Musik und Medizin, wo das auch eine große Rolle spielt. Und ich kann sagen, da, wo man auch mit älteren Menschen, die dement sind, zusammenarbeitet, auch aus eigener Erfahrung, es ist wirklich so, über die Musikstücke, die sie kennen aus ihrer Jugend oder aus früheren Zeiten, erschließt sich dann oft wieder ein Weg, zu sich selber zu finden und einfach klar zu sein. Oftmals sind die Texte dann auch alle geläufig und können mitgesungen werden und man kann das zusammen machen. Das ist wirklich sehr spannend. Darüber hinaus gibt es viele andere Dinge, natürlich mit Jugendlichen, mit Kindern zu arbeiten, auch in einem migrantischen Zusammenhang zum Beispiel. Die Pop Academy hat ja einen Studienbereich Global Music, in dem eben genau diese Sachen eine große Rolle spielen. Unsere Musiken und transkulturelle Ansätze mit den Musiken der Herkunftsländer.
Nur Kriege kann Musik anscheinend nicht beenden. In den Zeiten, in denen wir jetzt gerade stecken, habe ich mich gefragt, verändert sich da eigentlich auch Musik? Ist die aggressiver geworden, deiner Meinung nach, oder wird mehr auf Texte geachtet?
Das eine wie das andere. Wir haben natürlich auch immer parallel einmal die Bewegung derer, die sich gegen die Kriege und jede kriegerische Handlung aussprechen, was man in so dem sogenannten Protestsong zusammenfassen kann. Das spielt nach wie vor eine große Rolle. Wir haben aber gleichzeitig auch die Protagonisten, die heroisch für ihr Land, für ihre Zusammenhänge stehen. In Russland können wir das im Moment sehen. Gerade Popmusik wird da auch als Vehikel benutzt, um eine bestimmte Ideologie zu verbreiten, was ich total schwierig und verwerflich finde. Und das sind eben die Gegensätze, die wir immer wieder abbilden und immer wieder sehen können.
Es ist mittlerweile schon eine über 20-jährige Erfolgsgeschichte. Die Pop-Akademie Baden-Württemberg in Mannheim. Sängerinnen und Sänger hat sie hervorgebracht. Die Menschen, die die Instrumente dazu spielen, Produzentinnen und Produzenten sowie spätere Managementmitglieder kommen alle aus Mannheim. Du warst Gründungsmitglied und später künstlerischer Direktor und Geschäftsführer. Jetzt nicht mehr seit einem Jahr, konntest du dich komplett lösen von diesem Haus?
Ja, so richtig lösen kann man sich davon ja gar nicht, weil die Plattform ist für alle so hervorragend, für mich auch. Ich bin ja nach wie vor Dozierender im Haus und durchaus als Berater gefragt, unter anderem. Und gleichzeitig natürlich, mein Job ist getan im besten Sinne. Ich habe es an meinen Nachfolger Derek von Krog weitergeben können, der jetzt der künstlerische Direktor ist, gemeinsam mit Michael Herberger, der den Businessbereich verantwortet. Und das ist ein super Haus, auch als Netzwerkplattform für alle, die dort studieren, dozieren und arbeiten. All das, was da entsteht, entsteht aus dieser Gemeinschaft, dieser Menschen, die da zusammenkommen.
Um es vielleicht mal so ein bisschen griffiger, plakativer zu machen, welche Promi-Absolventen gibt es von der Pop-Akademie?
Oh, da wären viele zu nennen. Ich will mal drei rausgreifen. Einmal Alice Merton.
Die hören wir gleich übrigens im Anschluss.
Hören wir gleich. Die so selbst bei uns studiert hat, aber ihr Manager ist auch ein Absolvent, Paul Grauwinkel. Und die gesamte Band kommt aus der Pop-Akademie. und zum großen Teil bis zum heutigen Tag so zusammengeblieben. Der andere ist Joris Buchholz, der auch bei uns studiert hat, dessen Band und dessen Management auch aus dem Hause kommen. Und die auch sich zum großen Teil, also die Musiker in der Pop-Akademie gefunden haben und dann weiterentwickelt haben, was sie dann dort erstmal aufgebaut haben. Und der dritte ist Konstantin Gropper, Get Well Soon, sagt vielleicht etwas, eine Indie-Band. Und Konstantin lebt nach wie vor in Mannheim. Auch da die Band und das Management, Charaktermanagement, sind alle Pop Academy gewechselt. Das sind drei Beispiele dafür, wie es so prototypisch gehen kann. Es muss nicht immer so sein. Es gibt auch Musikerinnen und Musiker, die in ganz unterschiedlichen Bands spielen. Das reicht dann von Nina Chuba über Helene Fischer bis zu allen möglichen Acts und die als Begleitmusiker mitspielen oder Produzenten sind oder auch aus dem Management. Ich glaube, es sind mittlerweile 10 CEOs unterschiedlicher Plattenfirmen, die alle aus der Pop Academy kommen.
Ach, verrückt. Habt ihr von Anfang an gewusst, dass es klappen wird, diese Pop-Akademie? Oder hattet ihr genügend Fürsprecher? Oder gab es auch welche, die gesagt haben, das Ding ist zum Scheitern verurteilt?
Es gibt ja immer alle. Ja. Also wir haben fest daran geglaubt, dass sich das sehr gut entwickeln kann. Ich habe ja durchaus im Vorwege auch schon Dinge getan, unter anderem den Popkurs an der Hochschule für Musik in Hamburg mitentwickelt über 20 Jahre. Und dort ist es eben auch gelungen, aber in einem völlig anderen Umfeld und Zusammenhang, muss man dazu sagen. In der Pop-Akademie sind eben Studiengänge gelungen, Bachelor- und Masterstudiengänge, die eben eine starke Verbindung miteinander haben. Und das ist ein Teil des Geheimnisses. Auf der einen Seite ganz klare Ausrichtung auf die eigene Musik. An der Pop-Akademie wird nur die eigene Musik der Leute gemacht, nicht nachgespielt zum Beispiel. Darüber hinaus die enge Verbindung zwischen dem künstlerischen und dem Business-Zusammenhang auch unter den Studierenden, weil beide Studienbereiche sind ja existent und gleichberechtigt und dadurch lernen die Leute auch zusammen jeweils den anderen Bereich kennen und bilden Teams von Anfang an.
Wie wichtig ist der Standort Mannheim?
Extrem wichtig. Für mich ist Mannheim auf eine gewisse Weise immer so ein kleines New York. Nicht nur wegen des Stadtplans, ja. Der ja besonders
Quadrate.
Und wovon die Mannheimer behaupten, dass die US-amerikanischen Städte das irgendwann abgekupfert haben. Sondern auch wegen des Spirit in der Stadt. Die Stadt ist auf der einen Seite rough als Arbeiterstadt, aber auf der anderen Seite eben auch extrem kreativ in ganz vielen Zusammenhängen, sehr, sehr lebendig mit sehr vielen jungen Leuten. Heutzutage hat die Pop-Akademie natürlich daran Anteil und eben auch einen höheren Anteil an studentischem Leben, weil es ja mehrere Hochschulen in der Stadt gibt. Und das alles zusammen, und ich habe vorher in Hamburg gelebt, macht ein sehr, sehr spezielles Fluidum. Und dazu gehören eben auch viele, viele Musikerinnen und Musiker, die über viele Jahrzehnte in Mannheim mitentwickelt haben. Dazu gehört Edo Zanki, dazu gehört die gesamte Grönemeyer-Band, die aus dem gesamten Umfeld der Stadt kommt und aus dem Kraichgau. Und dazu gehören auch die Söhne Mannheims zum Beispiel und alle einzelnen Musiker, die damit zu tun haben. Und das ist sehr, sehr besonders.
Wir hatten es gerade, während Alice Merton davor lief, hattest du es gesagt, Absolventin der Pop-Akademie Baden-Württemberg, und du bist ehrlich gesagt ganz froh, dass sie im Musikbusiness gelandet ist, weil das ist nicht immer ganz so einfach. Wo klemmte es bei ihr?
Eigentlich war sie super als Songwriterin am Klavier. Das war so ihr Hauptding. Und sie hat auch zu Beginn öfters auch in Konzerten gespielt, alleine. Und dann kam aber die Band dazu und auch ihre Produktion, ihr Producer. Und daraus entwickelten sich dann solche Songs wie No Roots und viele, viele andere, muss man ja heute sagen. Und das hat ihr den Schub gegeben, also dieses gesamte Umfeld zu haben und natürlich in der Wohngemeinschaft zu wohnen mit einem Musikbusiness-Studierenden, der Paul Grauwinkel heißt und der ihr Manager wurde und das bis zum heutigen Tage ist. Und mit ihm gemeinsam hat sie ihre eigene Plattenfirma gegründet.
Aber das auch nur als Folge, weil sie sich vorher blutige Nasen geholt hat.
So war das für den Gesamtzusammenhang. Und sie haben aber dann entschieden gemeinsam, wir machen das dann ohne Plattenfirma im Hintergrund, also ohne Tonträgerunternehmen selbst, gehen das Risiko ein. Und wie man sehen kann, hat es geklappt. No Roots war ja Airplay Nummer 1 in den USA. Viel mehr geht halt nicht an der Stelle. Also, und viele, viele andere Dinge auch. Und bis zum heutigen Tagen ist Alice ja auf allen großen internationalen Festivals vertreten auf der einen Seite und hat jetzt gerade wieder eine USA-Tour vor einem halben Jahr ungefähr gemacht und die auch sehr erfolgreich mit ausverkauften Häusern.
Frauen im Musikgeschäft haben es immer noch schwer oder haben es ein bisschen leichter? Wie ist da, fällt da deine Einschätzung aus?
Na, insgesamt müssen wir sagen, dass die Quote, also der Gap zwischen Frauen und Männern im Musikgeschäft nach wie vor groß ist. Wir haben ja die Zusammenhänge erlebt bei Festivals und so weiter bis zum heutigen Tage. Zum Teil auch, was man Gender Pay Gap nennt. Mhm. Also Frauen wird möglicherweise weniger bezahlt an der einen oder anderen Stelle. Wir als Pop Academy seinerzeit sind Teil von Key Change, wo es genau um diese Themen geht. Mhm. Auch eine Organisation, die sich genau dem verschrieben hat und die Pop Academy ist dabei, einen Pledge, also einer Willenserklärung, einer Absichtserklärung in den nächsten Jahren eben das zu verändern und zu verbessern. Ich persönlich sehe es so, dass Frauen eben auf alle Fälle da viel, viel stärker berücksichtigt werden müssen. Manchmal finde ich, ist es schwierig, so in der Rückschau, dass Frauen, auch wenn sie oftmals sehr, sehr bekannt waren, nicht den gleichen Stellenwert in der Pop-History bekommen haben, ganz oft, wie das notwendig wäre im Vergleich zu Männern. Also so diese Storyline, die erzählt wird, ist dann oft nicht, auch da nicht gleichmäßig. Und glaube, das ist wesentlich für die Zukunft, auch für junge Frauen, immer wieder zu erfahren, auch für Mädchen zu erfahren. Da gab es ganz viele Superfrauen. Also denken wir an Tina Turner, mhm, oder Bessie Smith, viele, viele Jazzsängerinnen vor allen Dingen, aber eben auch viele, viele Popsängerinnen, Grace Slick, Jefferson's Starship zum Beispiel. Man kann so viele nennen, Janis Joplin und so weiter. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen, auch für die jüngste Generation, wie viel gute Frauen es da gegeben hat.
So, 5 Songs dürfen es sein für die SWR1 Hitparade. Da mache ich jetzt keine Ausnahme bei dir, Udo Dahmen, weiter zu Gast in SWR1 Leute. Du warst Schlagzeuger bei Nina Hagen oder hast mit ihr zusammengespielt. Du hattest mit Kran eine Band, wo du Drummer warst. Ist das vielleicht unter deinen Top 5 oder als Chef, als früherer Chef der Popakademie Baden-Württemberg? Alice Merton haben wir eben schon gehört. Oder gibt es ganz andere Beweggründe? Oder kommst du mit nur 5 Wünschen ganz schlecht klar?
Darf okay. ich mal ganz kurz ausatmen? Ja. Also tatsächlich, ich tue mich da ganz schwer bei Top 5.
Unverschämt, ne?
Ja, ich könnte Top 50 nennen. Das wäre viel, viel einfacher. Aber es soll dann Reduktion sein. Und ja, ich neige nicht so sehr dazu, so mein direktes Umfeld, also meine Bands als Beste zu sehen, sondern guckt da ein bisschen drüber hinaus. Und wenn ich die Top 5 nennen sollte,
bitte ja,
dann würde ich die Auswahl treffen: Tomorrow Never Knows von den Beatles,
das
von Revolver.
Ja.
I Can't Get No Satisfaction, einfach aus historischem Zusammenhang. Da gibt es aber 2 Versionen, nämlich die von den Rolling Stones und die Coverversion von Devo. Die ist der Hammer.
Dann, also nicht die Stones sind es dann bei dir, okay?
Beides.
Okay.
So, jetzt habe ich doch einen reingemogelt.
Ja.
Sting, Shape of My Heart.
Aha.
Ganz unbedingt. Also Sting als Persönlichkeit. Sign of the Times von Prince.
Ja.
Und Billie Eilish, Dark Ocean Eyes, also der erste große Hit. Ich könnte so viele andere Nummern nennen, aber ich habe jetzt mal die ausgesucht.
Okay, auffällig ist, du gehst durch alle Generationen, also das heißt, auch mit deinen über 70 Jahren bist du nicht irgendwo musikalisch stehen geblieben, sondern du saugst alles auf, was es auch heute noch gibt und neu kommt.
Das ist für mich das Spannendste überhaupt, die Jetztzeit zu sehen und auch mich immer wieder in die Füße der jüngsten Leute zu stellen. Das Interessante daran ist ja, dass eigentlich das kulturelle Gedächtnis, das Naheliegende, erstmal nur 2-3 Jahre zurückreicht. Und daraus saugen wir als junge Leute eben auch unser Interesse. Das erklärt für mich auch Taylor Swift, weil viele ja sagen, ja, die hat gut die Dinge aufgenommen und wiederverarbeitet. Aber das interessiert natürlich eine 12-Jährige überhaupt nicht, sondern die Person Taylor Swift und wie sie die Dinge zelebriert, wie sie performt, auch wie sie mit Texten umgeht und so weiter. Und das gilt eigentlich für alle Generationen von Popkultur, die immer an Jugend und an Jugendkulturen festzumachen sind.
Lass mich kurz bei Taylor Swift bleiben. Die Frau ist natürlich schon mit allem, was sie tut auf der Bühne und auch was sie sagt, wenn sie sich in politische Dinge einmischt, ein Phänomen, oder?
Absolut, und das erklärt auch ihren Erfolg, weil auf der einen Seite ist sie natürlich bemüht, besonders perfekt und gut zu sein mit dem, was sie da tut, aber gleichzeitig ihre Persönlichkeit als moderne, junge Frau ihren Weg zu gehen und sich selbst zu empowern dabei, das ist Vorbild für junge, vor allem viele junge Frauen.
Ich gehe nochmal auf deine Top 5 zurück. Aufgefallen ist mir auch, es ist nichts Deutsches dabei.
Ich könnte genauso ganz viele deutsche Dinge nennen, weil ich bin absoluter Fan von Kraftwerk. Zum Beispiel, ich bin absoluter Fan von Can. Ich bin ein großer Fan von Udo Lindenberg. Den könnte ich da auch ganz nach vorne packen, der ja mit Komet sowieso ganz vorne
das
dabei
stimmt,
ist.
War einer der Aufsteiger im Vergangenen,
das,
ja.
Das ist, aber ich habe es ein bisschen an meiner eigenen Historie festgemacht. Und natürlich spielen viele, viele andere Musiker eine ganz große Rolle. Ich habe auch selbst mit so vielen gespielt, mit Inga Rumpf zum Beispiel, die eine Zeit lang auch deutschsprachige Dinge gemacht hat, mit Manfred Maurenbrecher, der nicht so bekannt ist, aber ein hervorragender Texter und ein hervorragender Liedermacher, Songwriter und etliche andere, Achim Reichel zum Beispiel, die alle zu nennen wären, aber die fünf.
Gut, ich weiß, du musstest dich sehr einschränken. Wir spielen jetzt einen Song von deiner früheren Band, Kran. Ist auch recht, oder?
Absolut. Conny Plank, Producer, der von Kran der Producer war, von Can auch in der beginnenden Zeit damals und eben auch von Kraftwerk, neben vielen, vielen anderen, die er produziert hat. Und das ist wirklich eine tolle Nummer. Wir haben das damals in Wolperath in seinem Studio aufgenommen, das heute nicht mehr existiert. Ich bin nach wie vor freundschaftlich mit seinem Sohn Stefan Plank verbunden, der einen super Film über Conny gemacht hat, der sehr sehenswert ist.
Far West heißt der Song jetzt. Far West von Kran mit S-Bands, Leutegast, Udo Damm am Schlagzeug. Singen konnte keiner bei euch?
Na, da wollte auch keiner singen. Es gibt ganz wenige Songs. Also Peter Wohlbrand, der Gitarrist, hat auch gesungen in der Band, aber das war eher ein Zusatz lautmalerisch. Die Band war wirklich eine Band, die ganz stark aus dem Instrumentalen gelebt hat und auch von der Improvisation auf der Bühne. Aber wie man hier auch hören kann, so sehr melodisch und sehr sphärisch zum Teil. Aber auf der anderen Seite eben auch so Highspeed, Jazz, Rock, wenn man es so will. Aber davon die Krautrock-Variante.
Das ein oder andere Instrumental, das schafft es auch in die SWR1-Hitparade. Lass uns ein bisschen über diese Begeisterung reden. Seit über 30 Jahren läuft das Jahr für Jahr und die Menschen in Baden-Württemberg, die gehen regelrecht steil. Kann man so eine Begeisterung irgendwie erklären? Also ist das alleine Musik oder ist es halt auch diese Macht zu haben, jetzt bestimme ich mal das Musikprogramm?
Ich glaube, das ist ein hochdemokratischer Akt im Grunde und ein musikalisch hochdemokratischer Akt, also von daher Kulturpolitik. Als Sender dieses Tür aufzumachen vor langer Zeit, das zur Tradition zu erklären und bis zum heute so durchzuhalten und daraus so ein Festival der guten Laune zu machen, nämlich der guten Laune all derer, die sich beteiligen können. Und ich höre das ja dann auch immer auch aus dem Bekanntenkreis, wie viele Menschen dort mitmachen und ihre Meinung dazu sagen. Und natürlich ist es nachher das kleinste gemeinsame Vielfache, was dann so ganz vorne ist. Aber auch da muss ich sagen, unter den ersten 20 sind ja durchaus ganz interessante Dinge dabei. Ob das dann immer insgesamt repräsentativ ist, das gilt ja immer für die Hörer des Senders. Aber ich finde das sehr, sehr spannend, was sich da abbildet.
Wir können gleich nochmal so ein bisschen auf Platzierungen der vergangenen Jahre schauen. Ich finde es schon so verrückt zu sehen, und da schreiben ja jetzt auch schon Hörerinnen und Hörer, nehmen extra Urlaub vom kommenden Montag an, die ganze Woche wenig Schlaf, um eigentlich bei allen Songs mehr oder weniger dabei zu sein. Und es gibt dann halt wirklich erst Iron Maiden, dann das Badener Lied. Sagt das eigentlich auch was über unser Programm aus? Müssten wir das ganze Jahr über so gestalten, oder wäre es dann einfach auch nichts Besonderes mehr, die Hitparade?
Also sagen wir es mal andersrum, die Hitparade ist etwas Besonderes, etwas sehr Besonderes, und dass sich da ganz unterschiedliche Dinge abbilden, also sowohl Lokalkolorit im weitesten Sinne, als auch dann Hits oder große Nummern bekannter Bands aus den letzten Jahrzehnten, sagt natürlich auch was über die Publikumsstruktur aus. Aber so falsch kann der SWR 1 ja dann nicht damit liegen. Also, dass das wohl auch zusammenpasst.
Das habe ich auch das Gefühl. Und ich hatte auch in Zeiten der Pandemie so das Gefühl, dass diese SWR 1 Hitparade ja den Hörerinnen und Hörern teilweise so ein bisschen Halt gab in Zeiten, als sowieso schon alles anders war. Da konnte man sich zumindest darauf verlassen.
Ja, Musik ist ja immer durchaus auch in Krisenzeiten so ein Glücksbringer und der Helfer, auf alle Fälle sich festzuhalten in seiner Situation, auch mental. Und von daher gerade, und da spielt Radio eine ganz große Rolle. Und ich finde, da tut man auch genau das Richtige mit der Hitparade.
Und es ist wirklich alles dabei, von Songs, die nur eine Minute 32 lang sind, bis Riemen, die 25 Minuten und länger sind. Da gibt es halt dann wirklich auch keine Grenze. Und das macht es wahrscheinlich dann halt auch so aus, dass man dann genau einmal im Jahr eben dieses lange Brett auch hören kann.
So ist es. In der Garda da Vida gehört immer dazu.
Ja, ganz genau. Udo Dahm ist weiter zu Gast. Leute, und da hole ich jetzt mal, um dem Ganzen noch so ein bisschen Gewicht zu geben, den Professor noch mal raus, Professor Udo Dahm. Gucken wir mal auf die Top 5 aus dem vergangenen Jahr der SWR1 Hitparade. Queen also vor Led Zeppelin auf Platz 3, Child in Time von Deep Purple. Dahinter dann die Disturbed-Version von The Sound of Silence und auf Platz 5 der Hafer- und Bananenblues von Pferdle und Äffle. Wie deutest du diese Platzierungen? Was steckt da drin?
Also das Spannende ist, ich habe mir das für die ersten 20 tatsächlich einmal angeguckt. Ja. Von 20 Titeln sind 12 Balladen oder balladenähnliche Titel.
Ist SWR1 ein trauriger Sender?
Hörerschaft? Ich glaube, dass es einfach auf der einen Seite so die Gefühlstiefe ist, die die Menschen und die Zuhörer beeindruckt, die Zuhörerinnen. Mhm. Und darüber hinaus dann aber auch die Mitsingbarkeit, die ja natürlich bei Balladen hervorragend gegeben ist, weil die Melodien meistens sehr, sehr spannend sind. Was mich gewundert hat, ist Sound of Silence von Disturbed. Ja. Da hätte ich eher auf Simon & Garfunkel.
Das Original.
Genau, gesetzt. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Version und eine sehr nahegehende Version, auch durch die Interpretation. Und darüber hinaus natürlich das Lokalkolorit, einmal dann weit vorne, aber auf Nummer 20, Ein euch immer der Arsch, ja, von Schweißfuß ist eben auch dabei. Also ich freue mich einfach darüber, genauso das Badener Lied in der Bürgermeister-Version. Ja. Also das zeugt von Lokalkolorit und von Bodenständigkeit, und dass die Titel es dann auch so weit nach vorne schaffen, Hut ab.
Ja, die Mischung macht's ja. Ne? Und auf Platz 6 landete im vergangenen Jahr übrigens der beste Neuansteiger, Apache 207, und Udo Lindenberg mit Komet. Das sagt ja dann auch was über die Altersstruktur aus. Gehe ich mal von aus, aber es dürfen natürlich auch Ältere den Kometen gewählt haben. Aber da ist ja dann halt auch wirklich, wir bewegen uns dann nicht nur in Songs der Vergangenheit, sondern auch aus dem Hier und Jetzt.
Absolut. Und Komet, die dauerhöchstplatzierte Nummer ever, wie wir alle wissen, in den Charts. Und natürlich in der Kombination von Apache, also Jung, und Udo Lindenberg im gesetzten Alter, aber die genau so eine Nummer zusammenschreiben, die so weit nach vorne geht, auch da Hut ab vor so einer Leistung. Ich finde die Nummer sensationell. Und dann kommt er auch noch aus dem Sendegebiet, nämlich Apache 207. Ne?
Das ist richtig. Aber Absolvent der Popakademie ist Apache nicht gewesen, obwohl er ganz nah dran gewohnt hat.
Nein, aber sein Gitarrist ist ein Absolvent der Popakademie zum Beispiel. Das ist eine Seite, und wir sind eng mit Federmusik, das ist ja sein Verlag und sein Management, auch eng verbunden innerhalb der Popakademie.
Auffällig finde ich auch noch, letztes Jahr SWR1 Hitparade, wenn man sich die Auswertung anschaut, eine hohe Anzahl an Reinhard May Songs, Das Narrenschiff auf 7, Nein, meine Söhne gebe ich nicht auf 15 und der Klassiker Über den Wolken auf 37 alleine, und es gab noch viele mehr. Das ist, finde ich, auch schon beeindruckend, dass Reinhard May ja anscheinend auch mehrere Generationen weiter anspricht, oder?
Absolut. Also A unterstreicht das seine künstlerische Arbeit, aber vor allen Dingen auch seine textliche Arbeit, die sich ja mit wichtigen Themen, erstmal persönlich, aber also nehmen wir Nein, meine Söhne gebe ich nicht, her, textlich auseinandersetzt und was zum Politikum wird in der Folge, durch eben die Auseinandersetzung auch eines Publikums mit einem solchen Titel. Und das spricht auch wieder für die Zuhörerschaft, solche Titel so weit nach vorne zu werten. Und ich finde das sehr, sehr interessant, genau in der Jetzt-Situation, wo wir eben mit Kriegsgeschehen allenthalben zu leben haben.
Und passend zur Zeit dann wahrscheinlich auch, dass in den Top 30 letztes Jahr schon, keine Ahnung, wie es dieses Jahr ausfallen wird, die Ärzte mit Schrei nach Liebe sind.
Absolut, eben auch ein Teil davon. Und natürlich, die Ärzte sind ja da auch immer besonders, immer eigentlich mit dem Schalk im Nacken gleichermaßen, aber doch mit ernsthaften Themen.
Monika hat geschrieben, ach, wieder mal eine ganz besondere, wunderbare Sendung. Herr Dahmen, mal anders als am Samstagnachmittag in Erklär mir Pop. Natürlich mit ganz vielem Musikverständnis, Musikperlen der ersten Kategorie. Der Tag heute kann nicht mehr schlecht werden. Das kann Musik auslösen, ist doch gut, oder? Anton hat geschrieben und zwar auch noch ein Bild geschickt, betrifft Leutegast Udo Dahmen, hab eine bemerkenswerte Platte mit Udo, und zwar muss ich jetzt einmal auf das Bild klicken, zeig's dir auch, das ist ein Plattencover von Kran, vielleicht kannst du es sonst beschreiben.
Genau, so Exhibitionisten mit jeweils, also wir zu viert, mit jeweils so einer Pappe vor dem Körper. Das war eine Idee der Plattenfirma, muss man sagen, und wir haben uns darauf eingelassen. Aber das Album ist sensationell. Es ist ein Live-Album, das zweite Kran-Live-Album, mein Anspieltipp, Borgward.
Und die Idee wurde wahrscheinlich später auch nochmal geklaut. Ich kann mich an ein Plattencover der Red Hot Chili Peppers erinnern, wo die Jungs alle, glaube ich, lange Basketballstrümpfe über den Genitalien hatten. Andreas Müller aus Igersheim hat geschrieben, schöne Sendung, da fällt mir gerade spontan das A Cappella Damenquartett Les Brunettes, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, ein, die sich alle auch in Mannheim kennengelernt haben. Ob auch in der Popakademie, kann er nicht sagen, kannst du aber sagen.
Kann ich sagen, Les Brunettes, wir sind sensationell, also wirklich auch von mir einer der liebsten A Cappella-Formation, haben sich an der Musikhochschule in Mannheim kennengelernt. Wir kennen die Damen alle natürlich und arbeiten auch mit der Musikhochschule eng zusammen. Wir, sage ich jetzt, aus der Tradition der Popakademie.
Weil du dich nicht ganz lösen kannst. Angelika aus Langenau hat geschrieben, Udo Dahmen hat Grace Slick genannt. Danke dafür. Eine Sängerin, die in Deutschland heute keiner mehr kennt. Ein Role Model der 60er, 70er für eine selbstbestimmte Frau. Grandiose Sängerin und Komponistin.
Sehe ich genauso.
Muss man nichts hinzufügen. Norbert Hirt aus Waldorf hat sich gemeldet. Frage an Udo Dahmen. Hallo Herr Professor Dahmen. Was denken Sie über die durchformatierten öffentlichen Radioprogramme wie SWR1? Und da darf ich gerne sagen, nächste Woche definitiv nicht.
Ja, sehr gut. Kuratierte Sendungen sind sicher mein Favorite. Und wie ich auch wieder vernehmen konnte, gibt es kuratierte Slots jeden Abend auch hier.
Ab 20 Uhr, genau.
Und also in der Tat, ich würde auch mehr gerne viele kuratierte Sendungen hören.
Großartiger Gast, schreibt Gernot. Vielen Dank dafür. Endlich mal auch andere Musik bei Leute, die hast du dann halt mitgebracht. Und zu Kran gibt es noch von Kai-Uwe etwas. Wir sind auf einem Kran-Konzert gewesen 1980 in Neu-Ulm im Konzertsaal. Hast du daran noch Erinnerungen?
Daran habe ich Erinnerungen. Das war genau in dem Zusammenhang, wie auch das Live-Album, das eben genannt wurde. Das war ein ganz grandioses Konzert, wie diese gesamte Tour, die wir damals gespielt haben.
Ulrike Rotzinger hat sich gemeldet. Liebes SWR1-Team, ich höre gerade Leute und wollte etwas zu Herrn Dahmens Erklärung ergänzen, warum die Hörer bei der SWR1-Hitparade seit 30 Jahren so steil gehen. Ich glaube, es ist zu dem basisdemokratischen Musik mitbestimmen dürfen. Vor allem dieses unglaublich kollektive Erlebnis. Wir freuen uns miteinander an der Musik und an diesen wiederkehrenden, wunderschönen Herbsterlebnissen. Das hat was Verbindendes.
Auf alle Fälle, so sehe ich es auch.
Und Werner Schals hat sich gemeldet zum Schluss. Liebes SWR1-Team, ich hätte ganz gerne mal einen Tag eine Musikzusammenstellung von Leuten wie Udo Dahmen. Das nehmen wir vielleicht auf unsere To-Do-Liste. Udo Dahmen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Du bist immer noch umtriebig genug.
Danke dir auch, Jens. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.